Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Haus der schweizerischen Neutralität zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Mittwoch, dem 2. September 2026. Schweizerische Neutralität setzt ein Mindestmaß an Toleranz voraus. Der Neutrale, der eben nicht Partei ergreift in Kriegen Dritter, der Neutrale, der sich raushält, der sich nicht politisch einmischt mit militärischen Maßnahmen, diplomatischen oder wirtschaftskriegerischen, der hat den Vorteil, dass er eben zwischen den Fronten nicht nur vermitteln kann, sondern er ist auch in der Lage, das Geschehen etwas distanzierter zu beurteilen. Und das ist ja das ganz große Problem, das wir in Kriegszeiten haben, dass dann eben die Propaganda alles überdröhnt und die Kriegsparteien in ihrer Kriegsversessenheit, in ihrer militanten Rechthaberei, die in der Natur der Sache liegt, nicht aus ihrer Perspektive herauskommen. Und darum ist es ja für den Neutralen immer auch schwierig, kommt er unter Druck, wird er kritisiert. Die Kriegsparteien sagen, ja, der Neutrale ist gar nicht neutral, der hilft ja dem Gegner. Und das sagen alle, alle zerren und zupfen an ihm, alle kritisieren ihn. Das aber muss man aushalten, das erfordert Überzeugung, das erfordert Rückgrat und das ist die Erfahrung der Schweiz. Leider ist ja unser Land nicht mehr so neutral, wie es einmal war, aber ich kann Ihnen sagen, wir kämpfen hier für die schweizerische Neutralität, für die Rückgewinnung, denn die Aussichten, die Perspektiven, der Horizont im Ukraine-Krieg, der verdüstert sich laufend. Und ich sehe mich leider bestätigt in den sorgenvollen Standortbestimmungen, die ich schon vor den Sommerferien hier vorgetragen habe. Ja, ich mache mir große Sorgen, dass diese Eskalation, die einfach sich gegenseitig aufschaukelt, mit einer logischen Unerbittlichkeit, wenn sie denn nicht gestoppt und durchbrochen wird, vielleicht durch Wahlen in Deutschland, irgendwann und in gar nicht allzu ferner Zukunft in einem Krieg in Europa enden, dort ausbrechen, explodieren könnte. Und alle, die diese Variante derzeit ausschließen, schließen die Wirklichkeit aus ihrem Denken aus, handeln verantwortungslos, wenn sie in politischer Verantwortung tätig sind. Und da nehme ich die Journalisten mit ein. Es ist ja durchaus erschreckend, wenn ich deutsche Zeitungen lese, wie dort dieses Kriegsdenken, diese Kriegstreiberei, die sich natürlich subjektiv im absoluten Recht wähnt und sagt, ja, wir müssen ja so handeln, weil der andere zwingt uns dazu. Sie glauben, sie sind überzeugt, hier auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und das treibt sie natürlich an, dann noch mehr in diesen Eskalationskategorien zu denken und zu schreiben. Und somit wird die ganze Stimmung in der Bundesrepublik in Richtung Krieg vorangetrieben. Und das sind ja auch die Nachrichten, die uns heute Morgen beschäftigen. Noch ganz kurz der Hinweis: Am 7. September, also am nächsten Montag, startet meine Deutschland-Tournee in Lübeck, Krieg und Frieden aus schweizerischer Sicht. Natürlich werde ich mich auch mit Deutschland, mit der deutschen Politik beschäftigen, die mich seit vielen, vielen Jahren auch beruflich begleitet, als Chefredaktor in Deutschland, als Chefredaktor der Weltwoche hier in der Schweiz, als Beobachter, als Schweizer, als 25% Deutscher mit familiärem Hintergrund und einer entsprechenden Verbundenheit. Würde mich sehr freuen, Sie an einer der vielen Städten und Stationen persönlich zu treffen. Sichern Sie sich noch ein Ticket für Lübeck. Es hat noch ein paar www.weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. In Lübeck geht's los, Türöffnung 19 Uhr, Start 20 Uhr. Am Anfang trage ich vor, Impulsreferat, immer aktuell, immer den Ereignissen angepasst, nie zweimal das Gleiche. Und dann steigen wir in die Diskussion und dann nimmt mich Wunder, wie Sie die Lage beurteilen, denn diese Vortragstournee ist auch eine Forschungsreise. Ich möchte mich etwas mit dem Denken von Ihnen vertraut machen, mit der Realität, Stimmen aus der Lebenswirklichkeit hören, nicht immer nur da in den Medien ablesen, was da Journalisten und Politiker sich zusammenreimen und gelegentlich zusammen fantasieren. Also, was sind die Fakten, was sind die wesentlichen Ereignisse? Berlin gibt Russland Schuld am Leipzig-Fall. Als Vergeltung für den misslungenen Anschlag am Flughafen folgen scharf Maßnahmen, weitere Sanktionen, Schließung von Konsulaten und Kultureinrichtungen. Also hier hat nun eine klare Schuldzuweisung stattgefunden. Allerdings Kanzler Merz hat sich da im Hintergrund gehalten, nicht aufgetreten, hat seine Untergebenen vorgeschickt, Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadefuhl, die sich auf nicht näher spezifizierte nachrichtendienstliche Beweise stützen. Sie glauben, da Beweise in der Hand zu haben, mit Blick auf den Drohnenzwischenfall in Leipzig, da die Zündsysteme und die Art und Weise würden auf russische Urheberschaft, staatliche Urheberschaft hindeuten und dies auch bekräftigen. Näher wird das da nicht spezifiziert. Das ist dann mal der erste Punkt, wo man in Stolpern gerät. Ich habe das noch erlebt, als Colin Powell als amerikanischer Spitzenpolitiker vor die Weltpresse getreten ist und gesagt hat, wir haben glasklare Beweise, dass der Irak Massenvernichtungswaffen angelegt hat. Oder nehmen Sie den Vietnamkrieg, da haben die Amerikaner behauptet, dass die Nordvietnamesen ihre Schiffe angegriffen hätten. Hinterher ist dann herausgekommen, dass diese Angriffe sich überhaupt nicht so zugetragen haben, wie erzählt wurde, und dass es gar keine Angriffe waren. Also in Kriegen finden die Kriegswütigen, die Kriegswilligen immer ihre Anlässe, ihre Beweise in Anführungszeichen, um den Krieg zu rechtfertigen. Das gilt ausnahmslos für alle, denn der Krieg ist ein Geisteszustand, der den Menschen zur Gewalt entfesselt und in dem der Mensch natürlich auch den Verstand bis zu einem gewissen Grad verliert. Denn wer im Krieg ist, der ja enthemmt sich, der spürt in sich natürlich auch diese mitunter dämonischen Energien aufsteigen. Das macht den Krieg so gefährlich. Das führt dazu, dass der Krieg eben eine unkontrollierbare Größe ist. In der Antike hat man von Kriegsgöttern gesprochen, denen man die entsprechenden auch charakterlichen Eigenschaften zugewiesen hat. Und das war vielleicht bei aller, könnte man sagen, poetischen Unbeholfenheit, die da zum Teil auch zum Ausdruck kommt, doch eben auch aufschlussreich. Der Krieg ist eine Macht, eine Höllenmacht, die den Menschen sich selbst entfremdet, aber eben auch das, was den Menschen ausmacht, das Schreckliche, das Gefährliche, das Problematische zum Vorschein bringt. Und darum ist eben das Abstandhalten, das Coolbleiben, gerade in diesen hitzigen Kriegszeiten so wichtig und das genaue Hinschauen. Und wenn ich da die deutschen Medien, jetzt die Mainstream-Berichterstattung heute Morgen in aller Frühe so etwas Revue passieren lasse, dann begegnet mir erstaunlich wenig Skepsis gegenüber diesen Argumentationen der Bundesregierung. Ich kann nicht sagen, dass das nicht stimmt und dass sie nicht glauben, subjektiv da ihre Beweise zu haben. Vielleicht haben sie sie auch. Ich weiß es nicht. Ich kann es aufgrund der Darlegungen hier nicht mit letztem Zweifel bestätigen. Es fällt mir einfach auf, dass null Skepsis in der medialen Berichterstattung vorhanden ist. Also, dass die Russen da dahinter stecken, dass der Staat hier seine Finger im Spiel haben soll, da ist man sich völlig im Klaren. Genauso wie man sich damals bei der Nord Stream Pipeline Attacke im Klaren war, am Anfang, dass auch die Russen dahinter stecken könnten. Und darüber wird ja immer noch diskutiert, über die Urheberschaft. Da gibt es Verhaftungen, da gibt es vielleicht mal Prozesse, da sind Beweismittel unter Verschluss gehalten worden. Das hat sich über Jahre jetzt mittlerweile schon hingezogen. Aber hier natürlich bei Leipzig ist man sofort sprungbereit bei der Sache. Das ist vor allem Ausdruck jener unheilvollen Zuspitzung da in der deutschen Politik, diese Eskalations- und Konfrontationsbereitschaft. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Für mich natürlich rätselhaft, so wenige Jahrzehnte nach einem Weltkrieg hier, als ob diese Geschichtserfahrung weggetippext worden wäre aus dem kollektiven politischen Bewusstsein. Ist man hier an einem Punkt, wo man sich ernsthaft wieder mit einem Krieg gegen Russland beschäftigt und Deutschland ganz vorne dabei? Und die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Bundesrepublik jetzt bei diesen Vergeltungsmaßnahmen, bei diesen scharfen Maßnahmen, wie Schweizer Zeitungen schreiben, die volle Solidarität bereits zugesichert. Auf der russischen Seite spricht der Präsident Putin von einem schweren Fehler. Die deutschen Strafmaßnahmen seien nicht gerechtfertigt. Wo sind die Beweise, fragte der Kreml-Chef auf einer Pressekonferenz in Bischkek, Kirgisistan. Die bisher vorgelegten Belege bezeichnete er als gefälscht. Die Reaktion der Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz sei vor allem innenpolitisch motiviert, so kurz vor den Wahlen. Merz, ich zitiere, hat das Vertrauen der Bürger verloren, da er die nationalen Interessen Deutschlands nicht schützt, sagte Putin gemäß hier einer Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach dem Gipfeltreffen der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Die Zukunft der derzeitigen politischen Spitze Deutschlands stehe bei den kommenden Wahlen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme auf dem Spiel. Also Putin hier mit innenpolitischen Deutungen, weil sie aus dem letzten Loch pfeifen. In Berlin müssen sie jetzt diese Kriegskarte ziehen, um den Bölimann, um da das Schreckgespenst, das Feindbild Russland hier als letzte Trumpfkarte in die Runde zu werfen. Dies vor dem Hintergrund eben der verkündigten Maßnahmen von Wadepool und Dobrindt an der Medienkonferenz in Berlin. Das russische Generalkonsulat in Bonn soll geschlossen werden. Der Vertrag über das russische Haus in Berlin gekündigt. Der Europäischen Union will die Bundesregierung neue Listen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen. Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige sollen verschärft werden. Viren erhöhen den Druck auf die russische Schattenflotte. Die Bundesregierung setzte sich zudem weiter für Geschlossenheit in der NATO und in der Europäischen Union ein. Ja, das sind die Zeichen der Eskalation. Und wenn da nicht herausgefunden wird, dann bestätigt sich die Sorge, die mich nach wie vor bewegt und die ich Ihnen hier schon vorgetragen habe, aufgrund den zahlreichen Gesprächen, die ich auch in Russland geführt habe, gipfelt sogar in einer Aussage eines unserer Gesprächspartner, dies sei der letzte friedliche Sommer für eine sehr lange Zeit gewesen. Man kann nur hoffen, dass es nicht zu diesen Extremszenarien kommt, aber ich möchte das hier einfach noch mal herausstreichen. Dieser Krieg in der Ukraine ist brandgefährlich und der ist viel gefährlicher für den Weltfrieden als das in den Medien überbewirtschaftete Kriegsgeschehen im Nahen Osten, im Iran. Ich will das nicht herunterspielen, das ist ja auch schrecklich, selbstverständlich, und das hat auch seine Tücken und wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber im Nahen Osten kriegen und bekämpfen sie sich seit biblischen Zeiten. Das ist gewissermaßen der Normalzustand, so fürchterlich sich das anhört. Aber hier in der Ukraine haben wir eine Atommacht, Russland, die sich in ihrer Wahrnehmung, ob uns das passt oder nicht, durch das Vordringen der Militärallianz der NATO existenziell bedroht fühlt. Ja, jetzt können natürlich in Berlin, in Paris, in London und in Brüssel sich die Politiker auf den Kopf stellen und sagen, die Russen sind geisteskrank und Putin ist ein Verrückter. Das nützt einfach nichts, weil die Russen sehen das so und sie stehen übrigens großmehrheitlich immer noch hinter ihrem Präsidenten. Und dieser Präsident verfügt über ein Atomraketenarsenal. Ja, auch er hat sich verkalkuliert im Ukraine-Krieg, aber das ist keine gute Nachricht, weil eben auch die Russen sich da immer tiefer ins Elend hineinmanövrieren, in den Groll, ins Ressentiment, in den Zorn. Und die westliche Seite unternimmt alles, um die Russen dann in ihrem Groll und ihrem Zorn auch noch zu bestätigen. Allem voran die Deutschen, die es doch wissen müssten, die deutschen Politiker, die es doch wissen müssten. dass sie in kriegerischen Dingen Analphabeten sind, dass die früheren Regierungen im 20. Jahrhundert, ich muss das hier ja nicht noch einmal Revue passieren lassen, da reden Sie die ganze Zeit von historischer Verantwortung, aber offensichtlich haben Sie von der Geschichte nicht die geringste Ahnung, beziehungsweise Sie interpretieren diese historische Verantwortung heute ganz anders als früher. Früher wurde das als ein Auftrag zur Bescheidenheit, zur Vermittlung des Maßhaltens, des Einfühlens auf alle Seiten interpretiert. Heute möchte man offenbar wieder jemand sein auf der Weltbühne. Sucht man den Platz an der Sonne, möchte man Stärke zeigen. Und diese Stärke-Demonstration, das ist für mich im Moment das Vertragte, dass diese Regierung, diese Politiker, je schwächer sie sind, sich desto überheblicher und eben mächtiger in Anführungszeichen, stärker in Anführungszeichen auf der internationalen Bühne bewegen. Ich meine, die Zentralmetapher in diesem Zusammenhang, das Sinnbild, das einem da zu Bewusstsein kommt, ist der Auftritt des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt in den Sommerferien in Ascona oder Locarno auf Einladung des Ringier Verlages bei einer Preisverleihung an Monika Maron und Alice Schwarzer. Und da tritt also dieser Thüringer Ministerpräsident Mario Vogt auf, dem sie zu Hause den Doktortitel weggenommen haben, dem die eigene Regierung um die Ohren fliegt. Aber in der Schweiz hält er einen hochtönenden Vortrag über die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine. Das ist das Bild der deutschen Politik, das sich mir da als Schweizer bedauerlicherweise einprägt. Je inkompetenter, je schwächer, desto lauter, desto kriegerischer treten sie da auf. Und das ist eine gefährliche Mischung, weil es eben auch eine Politik zeigt, die nicht den Entwicklungen gewachsen ist, die sie selber mit entfesselt, ohne dies allerdings zur Kenntnis nehmen zu wollen, meine Damen und Herren. Aber ich möchte hier mal einen Punkt machen, dass wir uns noch auf andere Themen hier beschränken und auch noch weitere Nachrichten in den Blick nehmen. Warum Merz bei der Abrechnung mit Russland übrigens schweigt, hat natürlich damit zu tun, dass er hier noch sozusagen eine gewisse Abdämpfung und eben nicht äußerste Eskalationsstufe sozusagen durch einen eigenen Auftritt verschärfen möchte. Aber der Mechanismus läuft weiter, die Uhr, die Bombe tickt. Eskalation, Gegeneskalation, die Russen schlagen zu, die anderen schlagen härter zu, die Russen werden noch härter zuschlagen, Deutschland legt eine Schippe drauf, dann werden die Russen wiederkommen. Irgendwann schaukelt sich das so auf, dass es eben nicht mehr eingedämmt, dass es eben nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann. Und ob die Politiker, die innenpolitisch, sagen wir es mal vorsichtig, wenig unter Kontrolle gebracht haben, die jetzt nicht unbedingt durch berauschende innenpolitische Leistungen auffallen, dass sich ausgerechnet diese Politiker jetzt in einer so schwierigen, in der gefährlichsten Situation in der europäischen Geschichte seit 1945 an den Schalthebeln der Macht bewegen, das ist für mich, ganz ehrlich, keine beruhigende Nachricht. Das ist für mich eine hochgradig besorgniserregende Entwicklung. Und es ist da natürlich am Ende, wenn ich jetzt als Staatsbürger, auch als Schweizer, als Bürger Europas, wenn man so will, nicht als Bürger, aber als Europäer Europas mir das vor Augen halte, ja, das ist ein Moment, wo dann eben auch die Bürger, die demokratische Wählerschaft im jeweiligen Land entsprechend aktiv werden muss. Also die Politik, das sehen wir, ist viel zu wichtig, als man sie da gewissen Politikern einfach überlassen darf. Und wenn wir gleichzeitig beobachten, dass in dieser ganzen kriegerischen Überhitzung eben auch der innenpolitische Kampf gegen die Opposition mit immer schärferen Mitteln, Überwachungsmethoden, Schnüffelstabmethoden geführt wird. Ich höre da aus gewissen politischen Kreisen in Deutschland, dass das also schon maximal invasiv und übergriffig ist, was der Staat jetzt da plant mit diesen neuen Überwachungsmethoden, dass sie da in die Wohnung hineingehen können, dass man alles abstellt auf so subjektiven, willkürlichen Kriterien. Ja, das ist ein Rechtsextremer, der ist gegen die Demokratie. Das sind Willkürbegriffe. Das ist hier eine Verhärtung auch der staatlichen geistigen Monokultur, die sich da gewissermaßen von Obrigkeitswegen zur Kenntlichkeit entstellt bzw. Sichtbar wird. Erst Rekordzahlen und Insolvenz, vertrauliche Papiere zeigen den tiefen Fall des Autohaus König. Das ist mir noch aufgefallen, offensichtlich ein in Berlin gegründetes Unternehmen, 1200 Beschäftigte, 82 Niederlassungen, 570 Millionen Euro Umsatz, allerdings nur 1,2 Millionen Euro Gewinn. Offensichtlich steht dieses Autohaus am Abgrund, eine weitere Insolvenz in Deutschland. Sigmund als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, so wollen andere Bundesländer dieses Szenario verhindern. Offensichtlich wird da bereits gewerkelt und vorgesorgt für den Fall, dass es Ulrich Sigmund in Sachsen-Anhalt tatsächlich schaffen sollte, dass er eben nicht Präsident dieser Ministerpräsidentenkonferenz werden kann. Freunde, das hat mit Demokratie einfach nicht das Geringste zu tun. Und diese Diskriminierungen, diese Beschneidung demokratischer Regeln jetzt, wenn der sogenannte Falsche gewählt werden sollte, das ist immer auch ein Angriff auf den deutschen Wähler, auf den deutschen Steuerzahler, der hier eben eine Alternative sich wünscht und in der Hoffnung, dass eben die AfD dann nicht in diese Überheblichkeitssphären abhebt, wenn sie denn mal gewählt ist, das ist ja in Deutschland ein echtes Problem, das habe ich mir früher schon, ist mir das aufgefallen. Ich habe vor über 20 Jahren dazu einen Leitartikel geschrieben, die Arroganz der deutschen Elite. Also kaum ist man da in dieser deutschen Elite drin, scheint irgendeine Art Transformationsprozess bei vielen abzulaufen. Ich will jetzt da nicht pauschal wirklich alle in einen Topf werfen. Es gibt natürlich auch viele Unternehmer, vor allem auch Unternehmer, die bodenständig geblieben sind, weil der Unternehmer natürlich immer auch das Existenzielle seines Wirkens im Blick haben muss, dass er natürlich, das macht bescheiden, aber vor allem in diesen politischen Kreisen, medialen Kreisen ist es schon auffällig, kaum ist er einmal in der Teppichetage angekommen, dann lässt er es dann schon sehen und erkennen, wie er die Nase da hochzutragen hat, ist in der Schweiz übrigens auch nicht ganz anders, erleben wir hier auch. Also bei der AfD wissen wir nicht, ob die nicht auch von diesem elitären Arroganzsyndrom befallen werden, sollten sie dann mal tatsächlich gewählt werden aus der Opposition, an gewisse Schalthebel der Macht gelangen, dies übrigens in einem pluralistischen Parteienstaat, in einem deutschen Rechtsstaat, einfach für alle, die da das Gefühl haben, hier würde dann eine Einparteienherrschaft ausbrechen, das glaube ich nicht, dass hier noch einmal entsprechende Gesetze verabschiedet würden, vor dem Hintergrund der einschneidenden Erfahrungen. Aber man muss natürlich auch bei allen Parteien, natürlich auch bei einer AfD, immer misstrauisch bleiben, beobachten, aber zumindest, und das sieht so aus, möchte man jetzt einem sympathisch wirkenden, unglaublich schlagfertigen, verbindlich und flink auftretenden Politiker wie diesem Naturtalent Ulrich Sigmund, zumindest in der ganzen rhetorischen Vermarktung auch seiner Politik, dem möchte man mal eine Chance geben, man möchte das mal sehen, und wenn das nicht funktioniert, ja dann gewogen und für zu leicht befunden, dann kann ja einer der CDU wieder trumpfen und zeigen, dass er es besser kann, oder einer der SPD, wobei das sieht im Moment ja nicht so rosig aus da in dieser Geschichte. Defekt an Regierungsflieger, Klingbeil in USA gestrandet, ist ja klar, dass ein Staatsbesuch in einem offiziellen deutschen Flugzeug, denkt man sich bei dieser Nachricht, nicht ohne Zwischenfall abgehen kann. Finanzminister Lars Klingbeil sitzt wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger in den USA fest. Ein technisches Problem verhindere den Start der Maschine. Klingbeil in den USA nicht gestartet, sondern gestrandet. Also hier die Probleme. Forsa-Umfrage, AfD in Mecklenburg-Vorpommern liegt weiter vorn, 37% der Stimmen, und der russische Botschafter nennt Berlins Drohnenvorwurf absurd. Die Ukraine hingegen begrüßt das deutsche Vorgehen gegen Russland, während Sarah Wagenknecht, die BSW-Gründerin, davor warnt, eine brandgefährliche Eskalation anzuheizen, und die AfD sagt, dass man eben bei Nord Stream nichts herausgefunden habe und jetzt offenbar schon alles. Selenskyj fordert ein Ende der zivilen Luftfahrt in Russland, will darin aber keine Attacke auf zivile Infrastrukturen sehen. Bin gespannt, wie das dann in den Medien unkommentiert unter den Teppich fallen gelassen ist schon bemerkenswert. Er sagt hier, wir wollen keinen Verlust unschuldiger Menschenleben, aber man müsse ein universelles Unsicherheitsgefühl hier hervorrufen und eben ein Ende der russischen Luftfahrt, zivilen Luftfahrt herbeiführen. Das ist die Eskalationslogik und die Europäische Union ist da voll mit drin. Alle haben das Gefühl, sie stehen auf der richtigen Seite und so schaukelt sich das hoch. Besorgniserregend. Die Wut der Wutwähler hat Merz nicht besänftigt. Wutwähler, das ist ein Unwort, wird hier auch in der deutschen Medienelite, zum Beispiel der FAZ, verwendet. Man ist ja selber überhaupt nicht wütend, der Wutwähler. Abgesehen davon kann Wut über die Unfähigkeit der Politiker tatsächlich ein Motiv sein, dass man nicht mehr die Politiker wählt, die man früher gewählt hat, aber mit diesem abfälligen, abwertenden Beigeschmack, ja, die sind ja gar nicht rational, die sind ja sozusagen vor Wut außer sich, das sind eben etwas die Wutmenschen, während wir da die kühlen, reservierten Vernunftmenschen sind. Das ist der Sound, der da mitspielt. Das ist eben die alltägliche Arroganz, die man da als deutscher Zeitungsleser über sich ergehen lassen muss. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Düstere Aussichten, aber auch davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Das sind auch Momente, wo einem bestimmte Dinge bewusst werden und wo man vielleicht eben auch an verschiedener Stelle dann die Stimme des Gewissens hört, hier selber sich einzubringen. Also ich bleibe da zuversichtlich, bleibe optimistisch. Ich glaube nicht, dass wir hier noch einmal in die Hölle stürzen, aber mein Vertrauen liegt da nicht bei den Regierenden, bei den Politikern, sondern meine Hoffnung beruht da auf den Wählern, auf den Deutschen, auf Ihnen, auf unseren Zuschauern. Denn wenn Sie uns auch bis hierhin schon gefolgt sind, dann zeigt das ja, dass Sie so ein Problembewusstsein haben, dass Sie das eben auch beunruhigt. Und dann wird man früher oder später selber aktiv. Die Frage ist einfach, ob die Zeit da noch reicht. Aber ja, bleiben wir hoffnungsfroh und überlassen wir da nichts dem Zufall und überlassen Sie da nichts dem Zufall. Ich danke Ihnen ganz herzlich, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns sehen am 7. September in Lübeck. Am 8. September bin ich in Magdeburg, das wird dann ganz interessant sein, nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, etwas die Stimmung aufzunehmen, weltwoche.de/Vortrag, spätestens dann. Und morgen melde ich mich aus Köln, habe heute noch einen interessanten Interviewtermin, werde da befragt bei Ben Bernd, dem Podcaster, der ja mit großem Erfolg schon verschiedene Exponenten der Gegenwart bei sich eingeladen hat. Ja, freue mich und bin gespannt, was da die Diskussionen mit diesem deutschen Podcaster der Stunde an Aufschlüssen und Erkenntnissen bringt. Ich sehe dann vielleicht, beziehungsweise Sie, wir sehen uns dann irgendwie wieder indirekt vermittelt über die Kameras. Bis dann, alles Gute, ich melde mich zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.